Da hatten wir auch ein paar Fragen zu bekommen. Ja, was soll ich machen, wenn mein Mann das nicht will oder dies, das und ich auf das und jenes verzichten soll? Was sollen wir dann in den Vertrag schreiben? Dann dachte ich mal so, ihr habt ein anderes Problem als ein Ehevertrag. Also so ein Ehevertrag ist jetzt auch nicht da, ich sag mal, grundsätzliches, sind wir grundsätzlich auf Augenhöhe in der Ehe zu regeln, sondern es ist ja nur ein Papierstück. Das ist jetzt keine Paartherapie. Salut, ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ihr hört den letzten Money Talk vorerst, zumindest mal vor meiner Babypause. Und da widmen wir uns nochmal einem ganz besonderen Thema, was ihr euch lange gewünscht habt, und zwar dem Ehevertrag. Ich habe zu Gast Anna-Maria Göbel. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht, macht auch Trennungscoaching. Ihr findet sie auf Instagram unter frau.rechtsanwalt. Und auch fraurechtsanwalt.de. Und mit ihr zusammen habe ich live gesprochen über ganz viele verschiedene, ja, Aspekte des Ehevertrags. Und jetzt hier in dem ersten Teil hört ihr ihre 7 Tipps, was es auf jeden Fall für alle Frauen zu beachten gibt beim Thema Ehevertrag. Und da sind echt ein paar Dinge mit, also das ist jetzt hier Pflichtlektüre, ja. Zum Beispiel, ja, wenn eine gewisse Kombination aus Unterhalt, Zugewinn, Rente und so weiter, gewisse Dinge da, ja, ausgehebelt sind oder ihr darauf verzichten sollt, dann, ja, gilt es eigentlich sofort aufzustehen und zu gehen, ehrlicherweise. Und auch, warum es so wichtig ist, ja, sich selber noch von einem eigenen Anwalt, Anwältin beraten zu lassen und nicht nur vielleicht von dem gleichen Anwalt oder auch einem Notar, der halt noch mit dem Mann befreundet ist oder so. Genau, also hört euch das an, die 7 Tipps. Noch ein kleiner Disclaimer vorab. Wir schmeißen da natürlich mit ein paar Stereotypen um uns, ja, Frau, Mann und Ehe und Hetero und so. Bitte seht es uns nach, dass wir da ja erstmal auf die Masse sozusagen gegangen sind, auf die typischen, ja, Konstellationen, die wahrscheinlich die Masse von euch betreffen. Natürlich ist das immer alles austauschbar, wer jetzt mehr oder weniger verdient, was auch immer, in so einer Partnerschaft. Ja, ich hoffe, ihr nehmt da von ganz, ganz viel mit. Und im zweiten Teil haben wir dann auch noch, beziehungsweise hauptsächlich Anna, eure Fragen dazu beantwortet. Sowas wie, wann ist ein Ehevertrag sinnvoll? Was gehört da jetzt konkret noch mit rein und so weiter? Also, ja, zieht euch einfach beide Folgen rein. Ich glaube, es ist wahnsinnig hilfreicher Content, den Anna und ich da für euch gezaubert haben. Also ganz viel Spaß dabei. Das ist, wie gesagt, erstmal der letzte Money Talk für eine ganze, ganze Weile. Wer den verpasst hat, selber schuld. Und auch der letzte Fastlane-Aufruf vor meiner Babypause. Also wer jetzt noch nicht im Mentoring drin ist und noch schnell rein will, meldet euch über Instagram bei mir, wenn ihr auf der Warteliste steht, wenn ihr die Website wirklich durchgelesen habt. Und damit meine ich alle Informationen, die da drauf stehen. Und ihr sofort loslegen könnt und noch vor meiner Babypause rein wollt ins Mentoring, dann meldet euch gerne über Instagram direkt Nachricht bei mir. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil des Money Talks aus dem Mai zum Thema Ehevertrag. So, jetzt dürfen wir überall live sein, wo wir live sein wollen. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Money Talk. Ich hatte schon angekündigt, es wird der vorerst letzte Money Talk sein, denn danach verabschiede ich mich in Babypause. Also nicht sofort jetzt, aber den Juni mache ich nicht mehr. Von daher ist das jetzt der letzte erste Mittwoch im Monat, den wir noch gemeinsam verbringen dürfen. Und ja, wir haben uns ein ganz tolles Thema ausgedacht, was sehr beliebt ist bei euch. Ihr habt immer wieder dazu auch schon Nachfragen gestellt. Und zwar das Thema Ehevertrag. Und da ich mich da 0,0 gar nicht auskenne, habe ich mir eine absolute Expertin mit an Bord geholt. Und zwar habe ich jetzt hier mit dabei Anna-Maria Göbel. Vielleicht ist sie euch auf Instagram schon mal aufgefallen unter Frau Rechtsanwalt. Frau.rechtsanwalt, genau, seht ihr jetzt hier auch bei Instagram dann. Und ja, Anna, erstmal herzlich willkommen. Stell dich doch gerne nochmal vor, so ein bisschen dein Hintergrund. Wie kann man dich auch finden? Was sind so deine Spezialthemen?
Hallo Natascha, ich freue mich, hier zu sein. Ja, mein Name ist Anna Göbel. Ich bin eure Frau Rechtsanwalt und mein Beruf ist leider mein Hobby. Das heißt alles um Scheidung, Trennung, Zugewinn und eben auch Eheverträge mag ich wirklich gern. Und deswegen versuche ich auch alle Leute möglichst durch Instagram auch zu erreichen und das Wissen zu vermehren, weil ich das sehr zwingend finde.
Ja, super. Ja, du hast ja auch 7 Tipps heute mitgebracht.
Ja.
Auch nochmal für euch, so ein bisschen zum Ablauf. Genau, wie gesagt, Thema ist Ehevertrag. Was soll ich tun? Was brauche ich auf jeden Fall? Wie, was, wo überhaupt? Haben alle schon mal davon gehört. Keiner weiß so richtig, wie es geht, worauf man achten sollte. Und Anna hat 7 erstmal allgemeine Tipps mitgebracht, worauf ihr auf jeden Fall, welche Gedanken ihr euch machen solltet, worauf ihr achten solltet. Und dann gehen wir rein in eure 3 Trilliarden Fragen, die ihr uns geschickt habt. Da haben wir mal so die rausgesucht, die am häufigsten kamen. Und ja, werden die dann auch noch beackern. Cool, Anna, dann lass uns doch gerne mal loslegen mit deinen 7 Tipps. Also du richtest dich ja auch speziell an Frauen, ja, also angenommen, ich würde jetzt heiraten wollen oder ja, Thema Ehevertrag steht irgendwie auf der Agenda. Was ist denn so dein erster Tipp an die Frauen da draußen? Welche Gedanken sollen sie sich als erstes mal machen?
Also, erkenne dich selbst, ist der wichtigste Tipp. Man muss nämlich schon genau sich überlegen, was bin ich und was will ich später für mein Leben? Und danach richtet sich auch der vertragliche Bedarf. Also ich nehme zum Beispiel jetzt dich. Ich habe mir schon überlegt, du bist heute mein Lieblingsopfer. Ihr habt eine selbstständige Frau, ja, die durchaus einen Blick für Finanzen hat und ein Unternehmen hat. Die hat natürlich einen ganz anderen Bedarf als jemand, der davon träumt, 7 Kinder zu kriegen und jeden Tag 3 Kuchen zu backen. Das sind also völlig konträre Lebensmodelle. Und da muss man erstmal gucken, was will ich wirklich und wie komme ich dann dahin, dass es mir trotzdem gut geht dabei.
Okay, also schon so ein bisschen Lebensgestaltung.
Mhm, unbedingt, klar.
Okay.
Weil danach richtet der Bedarf sich aus.
Und was sind da so die Kriterien? Würdest du sagen, Karriere hauptsächlich, Familiengründung? Über welche Bereiche sollte ich mir da Gedanken machen?
Es ist natürlich völlig willkürlich, noch ohne Wertung. Nur wenn ich mich zum Beispiel für eine Karriere unterscheide, habe ich zum Beispiel Sicherungsbedarf in meinem finanziellen Belang. Also ich bin zum Beispiel, ich habe eine Mandantin, die ist Eigentum eines Unternehmens. Die hat relativ guten Jahresumsatz und heiratet einen Mann, der Maler ist zum Beispiel oder möchte den heiraten, ja, dann muss natürlich schon dafür gesorgt werden, dass ihre Finanzen geschützt sind, damit später im Rahmen eines möglichen Zugewinns nicht zu viel an den Mann übertragen wird. Oder zumindest muss man diese Gefahr sehen. Ja, und da kann ja eben auch sich ganz unterschiedlich entwickeln. Oder wenn ich sage, ich habe immer davon 7 Kindern geträumt und möchte nie arbeiten gehen, dann muss ich halt im Ehevertrag dafür sorgen, dass mein Unterhaltsbedarf gedeckt ist, dass meine Rente später irgendwie finanziert wird und dass ich im Falle einer Scheidung, die natürlich keiner möchte, aber sie ist nicht ganz ausgeschlossen, später auch geschützt bin.
Okay, also erster Schritt ist erstmal Selbstreflexion. Wo stehe ich, wo will ich hin, welche Bereiche sind mir so wichtig? Sehr gut. Was ist denn der zweite Punkt? Der knüpft ja so ein bisschen daran an.
Genau, es geht so ein bisschen ineinander über. Und zwar, wenn man heiratet, ist man ja endorphiniert, man ist in Love. Da ist einem die Überlegung ein bisschen fern. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, also auch wenn man anfängt, in einem Wir zu denken, und es ist auch ein tolles Wir und es ist auch ein gutes Wir. Und trotzdem muss man sich als Individuum weiter begreifen und sich so wahrnehmen. Und da beginnt schon diese Sensibilität, zum Beispiel, brauche ich einen Ehevertrag? Und zwar die Frage, Leute, brauche ich einen? Ja, viele Frauen kommen zu mir und sagen, ich möchte heiraten, mein Mann hat gesagt, wir brauchen einen Ehevertrag. Ja, wie, ihr braucht einen? Ja, warum, wofür? Und da geht das halt schon los. Also Frauen neigen dazu, gleich in der Wir-Form zu denken und das komplette Ich zu vergessen oder zurückzustellen. Das ist so eine Mindset-Sache, aber eben, ne, du musst einfach lernen, trotzdem musst du dich schützen, weil du bist auch ein Teil dieser Ehe dann später.
Hat auch was für sich selber einzustehen, ne? Zu sagen, okay, ich spiele hier genau die gleiche Rolle, ich habe genau die gleichen Rechte und was möchte ich denn von diesem Vertrag haben?
Genau.
So klingt es so ein bisschen, ne? So dieses nicht wir, sondern ich, 2 Parteien quasi, die natürlich ein gemeinsames Interesse haben, aber gleichzeitig gilt es ja auch, mich sozusagen zu schützen.
Also jeder hat ja Interessen und sobald eine Vertragspartei sagt, lass uns einen Ehevertrag machen, da merkt man ja schon, einer hat das Bedürfnis, was zu schützen für sich. Und da kann der andere sich nicht komplett unterordnen, sondern da sollte man es erstmal aufmerken und sagen, ja, dann lass mal hören, was möchtest du regeln? Wie stehe ich dazu? Was macht das mit mir? Was für Rechtsfolgen hat das für mich?
Das finde ich echt einen guten und wichtigen Punkt, ne? Also wenn der Partner, Partnerin auf einen zukommt, ist ja vollkommen legitimer Wunsch, ja, zu sagen, lass uns einen Ehevertrag machen. Und das als Gelegenheit zu nehmen, zu sagen, ja, stimmt, gute Idee. Was ist mir denn wichtig? Was möchte ich denn als eigenständiges Individuum bei mir dann auch geschützt haben? Ja, sehr cool. Das heißt, wir hatten jetzt so, erkenne dich selber, ja, also wo will ich, was ist so mein Lebensentwurf, wo will ich hin, was ist mir wichtig? Dann zweitens, sich als Individuum auch zu begreifen und selber für sich zu entscheiden, was möchte ich eigentlich, was möchte ich durch den Vertrag schützen? Nicht wir, weil darum geht's ja genau, das auseinander zu dividieren, sondern was möchte ich denn schützen? Was ist dein Tipp Nummer 3?
Das klingt jetzt ein bisschen provokant, ist auch so gemeint. Und zwar, es gibt 3 bestimmte Top-Themen in jedem Vertrag, die immer wieder aufpoppen. Und das ist auch so die Hauptmotivation für Eheleute zu treffen. Und zwar, das ist zum einen der Unterhalt. Dann ist das der Versorgungsausgleich, also die Anwartschaften für die Rente und der Zugewinn. Und das Gesetz hat sich da viele Gedanken zugemacht. Und zwar orientiert das Gesetz sich so ein bisschen an dieser klassischen Hausfrauen-Ehe. Und der Gedanke ist, wenn die Hausfrau zu Hause bleibt, soll sie trotzdem an den Vermögensverhältnissen partizipieren. Also sie kriegt dann zum Beispiel im Rahmen der Scheidung die Hälfte der Rente des Mannes übertragen, damit sie auch was hat. Weil sie hat ja zu Hause die Kinder gehütet und eben den Haushalt geführt, damit sie nicht ohne nach Hause geht. Oder zum Beispiel im Zugewinn kriegt sie die Hälfte des gemeinsam in der Ehe angeschafften Vermögens. Wenn ich jetzt zu Hause bin und nicht arbeiten gehe oder nur in Teilzeit arbeiten gehe, kann ich natürlich nicht so viel Vermögen anschaffen wie ein Mann, der vollschichtig arbeitet und sonst relativ wenig zu Hause zu tun hat. Und das wird halt im Rahmen des Zugewinnausgleichs nach dem Gesetz ausgeglichen. Wenn dann im Vertrag drin steht, verzichte auf Rente, verzichte auf Unterhalt, verzichte auf Zugewinn, dann ist ehrlich gesagt schon eine Frechheit. Ja, da überlege ich mal schon, ob diese Ehe überhaupt noch Sinn hat. Ich würde sagen, eher nicht. Weil dann kriegt man gar nichts. Ja, es ist so. Also ich versuche heute mal nicht so viele böse Wörter zu sagen, aber das geht gar nicht. Das ist so weit vom gesetzlichen Leitbild entfernt. Nee, das kommt ja überall, das geht nicht.
Okay, das heißt, worauf ich achten sollte, ist, Stichwörter sind Unterhalt, Zugewinn, Rente. Wenn davon irgendwas im Vertrag steht, der mir vorgelegt wird, wo sagt, oh, streichen wir raus, brauchen wir nicht, keine Rechte drauf, das sind Alarmglocken.
Genau. Es sei denn, die einzige Ausnahme ist, wenn die Leute wirklich fast gleich viel arbeiten, sich genau sicher sind, wir wollen nie Kinder haben, Kinder sind doof und machen Arbeit, wir wollen beide Karriere machen, wir haben beide ungefähr gleich viel erspart, dann brauchst du keinen Ehevertrag oder dann kannst du auch auf alles verzichten, weil dann passiert da nicht viel. Nur eben sobald ein gewisses Ungleichgewicht in der Lebensführung der Ehe auftritt, dann sollte man das regeln. Und sollte eben darauf aufpassen, dass man was abkriegt vom Kuchen.
Ja. Und gerade, ich meine, wenn wir weiter in eher so traditionellen Rollenmustern denken, die ja in der Gesellschaft auch immer noch weit verbreitet sind, dann ist es ja meistens die Frau, die davon Nachteil hat. Ja, weil, wie du sagtest, das ist die Person, die weniger arbeitet, die zu Hause bleibt wegen Kinder, unbezahlte Care-Arbeit und so weiter und so fort. Und da natürlich umso wichtiger, dass dann auf diese 3 Sachen Unterhalt, Leute, schreibt es euch auf, Unterhalt, Zugewinn, Rente, keine Abstriche machen. Aufstehen und gehen, hattest du hier reingeschrieben. Wenn du auf alles verzichten solltest, aufstehen und gehen.
Ja, sofort aufstehen und gehen.
Am besten auch aus der Ehe.
Ist halt meine Meinung.
Ja. Ich sage ja auch immer Augen auf bei der Partnerwahl, auch in finanziellen Sachen. Ne? Das ist halt so. Da haben wir auch ein paar Fragen zu bekommen. Ja, was soll ich machen, wenn mein Mann das nicht will oder dies, das und ich auf das und jenes verzichten soll? Was sollen wir dann in den Vertrag schreiben? Und dachte ich mal so, ihr habt ein anderes Problem als ein Ehevertrag. Ne? Also so ein Ehevertrag ist jetzt auch nicht da, ich sag mal, grundsätzliches, sind wir grundsätzlich auf Augenhöhe in der Ehe zu regeln, sondern es ist ja nur ein Papierstück. Das ist jetzt keine Paartherapie, so ein Ehevertrag. Okay, das heißt, wir haben, erkenne dich selbst, was bist du für ein Typ, wie soll das spätere Leben aussehen? 2. Tipp, dich als Individuum begreifen, dir zu überlegen, was möchtest du schützen, nicht wir, sondern du. Und der 3. Tipp, auf Unterhalt, Zugewinn, Rente, darauf achten, ob da irgendwas von Verzicht drinsteht. Und dann ist das auf jeden Fall ein ganz großes Alarmsignal. Zum Versorgungsausgleich kommen wir jetzt nochmal. Das ist nämlich dein Tipp 4.
Halt.
Ja, gerne.
Lass uns noch mal kurz dabei verweilen. Ja. Das ist so vielschichtig, deswegen ist das schwierig darzustellen. Natürlich kann man über einen der Punkte oder auch über 2 vielleicht nachdenken, dass die anders geregelt werden. Zum Beispiel kann man ja, du hast einen Beamten, der hat eine tolle Beamtenversorgung und dann hast du halt eine Ehefrau, die normale Rente hat. Da ist es durchaus nachvollziehbar und jetzt kein unsittliches Ansinnen, wenn der Typ sagt, ich möchte aber gerne meine Beamtenrente für mich behalten. Das kann sinnvoll sein. Nur dann kann man halt auch sagen, gut, wir machen eine kleine Zusatzversorgung oder irgendwie, dann kriegt die Frau eine Lebensversicherung mehr. Also wenn da ein angemessenes Kompensat für entgegengehalten wird oder vereinbart wird, dann kann das durchaus in Ordnung sein. Und dieser globale Verzicht auf alles, das ist halt das Misstrauenstatbestand.
Ja, und das, ich finde, das merkt man dann ja wahrscheinlich auch in den Gesprächen, in den Verhandlungen dann letztendlich. Also gibt es da überhaupt ein gemeinsames Interesse? Ja, oder sitzt mir jemand gegenüber, der einfach nur alles weghaben will und zusammenhalten will und sich eben nicht auf so ja, Kompromisse dann einlässt? Ne? Und wahrscheinlich ist das dann auch nochmal ein Signal, wenn es gar nicht zu einer gemeinsamen Lösungsfindung kommen kann. Okay, Thema Versorgungsausgleich.
Genau.
Ist dein Tipp Nummer 4.
Ja, es ist immer so unspannend, weil man kriegt so wenig davon mit. Also der Arbeitgeber führt so heimlich so ein paar Rentenanwartschaften ab. Die hat man gar nicht so auf dem Schirm. Die Höhe hat man auch nicht so auf dem Schirm. Aber ist halt total wichtig, weil wir wollen natürlich alle mit 65 auch noch Geld ausgeben und leben können und nicht von Grundsicherung leben. Das ist ja auch irgendwie eins deiner großen Themen. Das finde ich auch so wirklich großartig, weil es so weit weg ist. Und ich merke das immer auch mit ganz jungen Mädchen, ja, die machen sich dann für 80 Euro so Airbrush-Nägel im Nagelstudio und so. Und wenn man die auf Rente anspricht, dann sagen die immer, ja, ist noch so lange hin. Aber dann kann man das sagen, später kannst du dir 4-mal im Monat Nägel machen und dann hast du aber noch nichts gegessen, noch nicht gewohnt und keinen Pfennig übrig. Und dann kriegen die mal solche Augen. Also man muss da schon sehr extrem werden, damit die Leute da so ein Bewusstsein für bekommen. Ja, deswegen, also, der Versorgungsausgleich hat eine schöne Geschichte. Ich finde sie auch so nachvollziehbar und deswegen auch so gerecht. Wir sind jetzt wieder bei der Ehe mit Kindern, wo ein Partner, ich sage jetzt mal ein Partner, es ist überwiegend noch die Frau, zu Hause bleibt und die Kinder in den Kindergarten bringt und von der Schule abholt und primär versorgt und deswegen einfach weniger Rente einzahlt. Ja. Wenn man den Versorgungsausgleich ausschließt, führt das dazu, dass man später komplett unterversorgt ist. Also ein Ausschluss ist einfach total blöd, weil der Gedanke des Gesetzes war ja auch gut. Beide haben eine andere Art von Arbeit in diese Ehe eingebracht und deswegen sollen beide auch zu gleichen Teilen partizipieren daran. Und entweder man lässt es beim Versorgungsausgleich und am liebsten macht jeder noch eine zusätzliche Altersvorsorge. Oder man sagt, wir schließen aus, die Frau hat ihre eigene Teilzeit, unterbrochene Altersvorsorge. Aber man kann zum Beispiel noch sagen, die Frau kriegt einen Rentenvertrag und dann zahlt man eben aus dem Eheeinkommen jeden Monat eine Summe X, die man auch festlegen kann auf die und die Vertragsform oder in einem Fonds oder so. Und dann ist es wieder schön und gerecht.
Also eine Ausgleichszahlung, wovon wir auch häufig reden, zu sagen, okay, kann nicht sein, dass eine der beiden Parteien auf Karriere und alles Mögliche verzichtet, wenn Kinder im Spiel sind. Und dann, genau, wie du sagst, ja, die Frau, in den meisten Fällen ist es die Frau, zahlt nicht in die Rente ein und so weiter. Und dass das dann einfach mit abgedeckt ist. Sehr gut. Hier kam noch mal gerade eine Frage zwischengegrätscht. Was heißt Gütertrennung?
Gütertrennung, also wenn man nichts macht, ist man nach dem Gesetz in der Zugewinngemeinschaft. Das heißt, man heiratet, alles, was einem vorher gehört hat, das gehört einem auch weiterhin. Also ne, jeder, was jeder in die Ehe einbringt, das gehört ihm weiterhin. Ab dem Tag der Hochzeit kann dann gemeinsames Vermögen gebildet werden. Also die Leute kaufen sich einen Wohnwagen und ein Haus und ein Auto und ein Mofa. Das sind die Güter, die in der Zugewinngemeinschaft in der Ehe hinzugekommen sind und die werden im Rahmen der Scheidung im Zugewinnausgleich dann wertmäßig aufgeteilt. Wenn man Gütertrennung hat, dann bleibt das so, dass jeder für sich wirtschaftet. Also es wird kein gemeinsames Vermögen gebildet. Da muss man aber das extra im Ehevertrag vereinbaren, Gütertrennung. Zum Beispiel Unternehmer machen das gerne. Es gilt dann auch für den Unternehmer oder die Unternehmerinnen, die Firma zu schützen. Und dann sagt man, okay, Gütertrennung und dann macht jeder halt mit seinem Geld, was er meint und was er möchte.
Okay, also das heißt, angenommen, ich trete jetzt in eine Ehe ein und da gibt es diese Firma noch nicht und ich gründe jetzt eine Firma und wir haben keine Gütertrennung, würde im Falle einer Scheidung die Hälfte des Wertes der Firma auch an den Ehepartner übergehen. Okay, und deswegen vereinbart man vielleicht, wenn man das möchte, Gütertrennung, dass es dazu eben nicht kommt oder schützt. Geht es dann auch, dass man gewisse Sachen rausnimmt? Also, dass man sagt, ja, meinetwegen, wir können alles in einen Topf schmeißen, aber falls ich eine Firma gründe, dann die bitte nicht.
Nee, das kann man auf jeden Fall machen und es ist ja auch nicht per se böse. Das ist halt so die Folge von Erkenne dich selbst. Ja, auch der Unternehmer muss natürlich auch erkennen, wie ist das jetzt konkret in unserer Ehe? Das ist ja, ne, es gibt ja so viele Modelle wie Ehen fast. Die Familie lebt ja auch von den Einkünften aus dem Unternehmen. Wenn das nach 20 Jahren Ehe möglicherweise geteilt werden soll oder verkauft werden muss, weil er so viel nicht ausgleichen kann, hätte das ja auch zur Folge, dass das Unternehmen nicht mehr da ist und dass auch die ganze Familie eben der Lebensgrundlage nicht mehr vorhanden wäre, weil diese Firma ja weg ist. Ja, und da muss man wirklich gucken. Also zum Beispiel bei einer klassischen Unternehmerehe ist es nicht ungewöhnlich, um eben zukünftig auch den Unterhaltsbedarf der Familie zu schützen, das Unternehmen rauszunehmen.
Ja, das macht ja Sinn. Wo wir gerade bei Gütertrennung sind, hier kommt gerade die Frage, ist Gütertrennung gut, wenn Schulden im Spiel sind?
Schulden. Ja, also wenn man jetzt einen sehr verschuldeten Ehepartner vor sich hat oder das Gefühl hat, er könnte sehr verschuldet sein, das ist ja auch eine Frage der Offenheit, dann ist das möglicherweise eine gute Idee. Ja, wenn man ihn trotzdem haben möchte, dann sollte man das machen. Würde ich jetzt zumindest nicht kategorisch ausschließen.
Okay, super. Na, dann kommen wir mal zurück zu deinen Tipps. Also quasi Versorgungsausgleich war jetzt Tipp Nummer 4, ja, das mit reinzunehmen, das anzunehmen, darauf zu achten, wie das geregelt ist. Was ist dein Tipp Nummer 5?
Ja, das ist das größte Missverständnis, das es überhaupt gibt. Und zwar nach der Scheidung ist auch noch Unterhalt zu zahlen. Es ist nicht automatisch Schluss. Ich weiß nicht, warum ganz viele Männer denken, wenn ich erstmal geschieden bin, brauche ich für die Alte nicht mehr zu zahlen. Das ist ein ganz schlimmer Irrtum. Ja, nach dem Gesetz gibt es durchaus diverse Unterhaltstatbestände, dass man auch nach der Scheidung Unterhalt zahlen muss. Das haben viele einfach nicht auf dem Schirm. Komischerweise glauben das auch viele Frauen, dass sie dann kein Geld mehr kriegen. Und das tut mir natürlich dann umso mehr leid. Also das eine ist so falsch wie das andere, aber beide müssen es wissen. Nach der Scheidung geht es grundsätzlich weiter. Ja, es sei denn, dass die Frau einen Beruf hat, arbeitet und keine Kinder gibt. Da ist es relativ ungefährlich, aber eine Frau oder ein Mann kann ja auch in der Ehe zum Beispiel krank werden oder solche Sachen, kann deswegen nicht arbeiten gehen. Es können ja viele Sachen passieren. Also nicht sich darauf verlassen, dass mit der Scheidung der Unterhalt vorbei ist.
Mhm. Und dann dementsprechend auch einfordern als Frau, ne?
Unbedingt. Das sind immer so ganz tragischen Fälle, wenn dann Leute nach 9 Jahren anrufen und sagen, ich hätte doch Geld zu kriegen, oh mein Gott. Ja, letzte Woche hatte ich eine, die sagte, ich will mir gar nicht ausrechnen, was mir durch den Kopf Lappen gegangen ist. Das ist dann schon schade.
Ja, super schade, zumal es ja auch Sinn macht, ne? Also dass es halt dann noch weiter gezahlt wird in diesen Fällen, die du gerade beschrieben hast. Okay, also Tipp Nummer 5, ja, lasst euch dann nicht ins Boxhorn jagen. Auch nach einer Scheidung habt ihr unter gewissen Umständen noch Recht auf einen Unterhalt. Also damit ist nicht automatisch mit der Scheidung Schluss. Gut zu wissen, dass man das dann auch einfordern sollte. Wir bleiben bei Scheidung. Dein Tipp Nummer 6.
Ja, zusammen Erspartes sollte auch hinterher beiden zugutekommen. Es gibt immer so diese Ehemodelle, die Frauen haben so ihren Zuständigkeitsbereich und die Männer einen anderen oder eben auch andersrum. Also ein Ehepartner kümmert sich zum Beispiel um Finanzen, der andere halt um Dinge, die im Meer liegen, den Garten oder auch andersrum. Führt A zu einer gewissen Unsicherheit und Unwissenheit, das ganz kontraproduktiv ist, aber es führt auch dazu, dass derjenige, der das Geld anlegt, es meistens auch auf seinen Namen anlegt. Und dass der andere Ehegatte A, nicht weiß, wo es ist, B, nicht weiß, wie viel es ist und C, erstmal keine Möglichkeit hat, da dran zu kommen. Das ist natürlich super GAU. Also da sollte man auch sehr sensibel sein. Und eben, es zieht immer so eine Schleife, ja, auch nicht auf den Zugewinnausgleich verzichten, weil das ist ja auch eine Variante von nicht teilhaben können am Eheeinkommen und Ehevermögen. Das ist nicht gut.
Super, also darauf zu achten, dass das auch nicht flöten geht unterwegs. Also zusammen Erspartes sollte auch beiden zugutekommen am Ende, im Falle einer Scheidung. Okay, Tipp Nummer 7 ist wahrscheinlich so der ultimative Tipp.
Ja, weiß. Der ist auch immer so, ja, anrüchig. Es klingt immer so, irgendwie Anwälte wollten sich da noch ein Mandat ziehen und deswegen sollen alle zum Anwalt gehen und sich beraten lassen. Ich rate das wirklich ganz doll, weil man viel zu wenig weiß. Also in der Schule lernt man irgendwie nichts darüber. Es geistern so viele Fehlvorstellungen durch die Gegend. Alle Leute haben auch eine Meinung und haben auch Rechtstipps für einen, wo auch nicht immer gewährleistet ist, dass die zutreffend sind. Also immer wirklich gucken. Notare sollen ja neutral sein. Notare beraten einen auch im Hinblick auf Eheverträge und die machen das auch gut und die meisten sind auch zutiefst ehrenhaft. Aber diese Neutralität wirft auch Probleme auf. Zum Beispiel, ich habe jetzt dich. Ja, ich sehe, da ist eine Frau im Unternehmen und du hast halt eben so einen Künstler-Ehemann, der sehr feinfühlig und sensibel und fürsorglich ist, aber jetzt nicht so auf die finanziellen Dinge bedacht ist. Dir gebe ich doch einen ganz anderen Rat, wenn ich dich alleine vor mir sitzen habe, als wenn der Typ daneben sitzt. Mhm. Ja, da kann man natürlich ganz klar sagen, ey, Sie müssen Ihr Unternehmen schützen, machen Sie das und das und das. Wenn ich dann den Chefarzt vor mir sitzen habe, da sage ich, um Gottes Willen, ja, versuchen Sie irgendwie dann eine Abschlagszahlung pro Jahr für jedes Jahr der Ehe, den Zugewinn lieber ausschließen. Also das führt zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen und das kann halt nur dein Anwalt schaffen. Das kann nie einer gleich gut und gleich gerecht für beide machen. Deswegen unbedingt selber beraten lassen. Und es gibt auch total viele Urteile. Manchmal merken ja Leute nach so einem Ehevertrag, oh, der ist ja richtig schlecht für mich. Und dann sagen sie, ich will ihn anfechten. Ich habe das nicht verstanden, ich habe das nicht gewusst. Da sind die Richter wirklich eiskalt. Also bis zu den Obergerichten sagen die, wenn du ansatzweise Deutsch kannst, wenn du eine Schule abgeschlossen hast, wenn du lesen kannst und du hast es unterschrieben, hast du Pech gehabt.
Okay, also da gibt es auch kein Zurück mehr dann.
Da gibt es überhaupt kein Zurück. Da sind die wirklich mega gnadenlos. Und ich glaube, es ist auch richtig und es kostet auch nicht die Welt. Also man kauft sich eine Jeans für 200 Euro, ja. Ist so eine Beratungsstunde drin, das ist irgendwie, hat man irgendwie mehr von. Und es gibt leider in der Praxis, obwohl es das nicht geben sollte, immer wieder diese Fälle. Eheleute gehen vor der Hochzeit oder auch anlässlich der Scheidung zum Notar. Der Mann kennt einen total super Notar und der hat schon irgendwie das ganz toll für alle seine Freunde geregelt und dann unterschreiben da die Frauen die seltsamsten Dinge. Ja, das ist halt auch sehr schade.
Das ist auch wieder so ein Abhängigkeitsding, ne? So dieses, so mitlaufen und irgendwas unterschreiben, das also klingt ganz, ganz furchtbar. Und wahrscheinlich landen die ja dann bei dir und sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann kannst du auch nur sagen, ja, vor 5 Jahren zu kommen, wäre eine gute Idee gewesen.
Ja. Zum einen. Und es gibt da wirklich ganz komische Erfahrungen. Also ich habe es bei 2 Freundinnen gesehen. Ich habe auch gefragt, ob ich das hier erzählen darf. Nee, so die eine halt hochschwanger zum Notar, der hat dann so hübsche Formulierungen gefunden. Da stand zum Beispiel, nee, also den Zugewinnausgleich schließen wir nicht aus, wir schließen aber die Geltendmachung aus. Die waren nämlich im selben Verein mit dem Ehemann, der Notar und der Ehemann. Ja, ist natürlich vorbei, ne? Einmal kurz nicht aufgepasst als Laie, dumm gelaufen. Oder eben eine andere Freundin hat dann so eine Liste dem Notar gegeben, was sie geregelt haben wollten. Das war auch alles total einfach, nämlich mit dem Mann. Und der hat genau das Gegenteil da reingeschrieben. Der hat nämlich reingeschrieben, Versorgungsausgift ausgeschlossen, obwohl die es anders geschlossen haben. Da denke ich immer, muss nicht.
Ah, fies. Aber auch fies, das zu machen.
Ja, kann versehen sein, ja, aber man weiß es nicht. Kann
versehen sein, muss aber nicht. Ja.
Ja, also wenn man das dann schriftlich schon hinterlässt und hinterher kommt genau das Gegenteil dabei raus, und zwar das, was für dich selber blöd ist.
Nee, das klingt eigentlich nicht so schön. Was würdest du denn sagen, sind so die, also jetzt hast du ja schon so ein paar Geschichten ausgepackt, gibt es so 3 Fehler, wo du sagst, boah Leute, bitte auf gar keinen Fall machen. Also so, das klingt jetzt so nach dem ersten, ne? Also ja, den Notar vom Mann und irgendwie, also quasi keine eigene Rechtsberatung einholen, sondern so ein bisschen mitschwimmen und ja, wird schon gut und wir lieben uns ja so sehr. Das würde ich mal sagen, klingt so nach absoluter Gruselfehler Nummer 1, weil man kann es nicht mehr rückgängig machen. Hast du noch so 2, 3 andere, wo allen sofort die Ohren aufgehen sollen, wenn das kommt?
Nee, also das ist schon, da ist schon alles drin. Da kommt auch die Sache mit dem Individuum wieder, ja. Mhm. Man meint so gut und Vertrag ist ja auch nichts Böses. Vertrag, ne, das kommt ja auch irgendwie von Vertragen. Also du kaufst ja auf kein Auto von irgendeinem Typen, der sagt, hey, super Auto, ja, irgendwie 1A, sondern man regelt ja alles schriftlich, einfach damit es für beide einfacher ist. Also ein Vertrag kann ja auch wirklich tolle Chancen haben. Zum Beispiel, am Anfang haben sich ja alle lieb. Und dann kann man mit den Männern so Vereinbarungen schließen. Also natürlich möchten auch die Männer, dass die Kinder später gut versorgt sind. Für den Fall der Scheidung festlegen, wie viel Unterhalt die Frau zum Beispiel bekommt, wie viel Unterhalt sie in der Trennungszeit bekommt, dass sie beispielsweise bis zum, weiß nicht, 15. Lebensjahr der Kinder nicht mehr als eine halbe Stelle arbeiten muss und dann kann man genau ausrechnen, dadurch hat sie die und die Vermögenseinbußen und das kriegt sie dann als Unterhalt on top. Also man kann unglaublich tolle Sachen machen. Ja, und da kann man ja auch von profitieren. Nur eben, man muss die Möglichkeiten kennen und die Gefahren kennen. Und dafür ist halt Eigeninitiative wichtig.
Ja, und also ich meine, es ist ja auch nochmal, also da sind wir auch schnell beim Thema Geld in der Partnerschaft ganz generell, ne, und Rechte und Pflichten und so. Und wahrscheinlich ist das auch nochmal ein schöner Anlass, da auch nochmal reinen Tisch zu machen und zu sagen, okay, also Anlass eines Gesprächs nochmal über solche Themen bis hin zu, wie stellen wir uns eigentlich unser gemeinsames Leben vor? Wie sehe ich mein Leben? Wie siehst du dein Leben? Wie können wir das übereinbringen? Wo gilt es vielleicht auch, Kompromisse zu schließen? Ja, vielleicht stellt sich da raus so, Kinder haben wir nicht darüber gesprochen, kommt für mich gar nicht in Frage. So, ja, kann ja auch passieren, dass dann solche Themen auf den Tisch kommen. Also ich finde schön, wie du es gesagt hast, dass so ein Vertrag, weil es ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das so ein typisch deutsches Ding ist, so, so unromantisch und na, und wir lieben uns doch und irgendwie alles ganz fluffig und schön. Und vielleicht braucht man das gar nicht in so einer negativen Ecke, ne? Weil hier kam jetzt gerade eine Frage, ja, wie kann ich denn das Gespräch anstoßen mit meinem Partner, ohne dass er sich in die Enge getrieben fühlt, ne? Das ist ja schon so dieses eingeengte, oh, ein Ehevertrag ist was ganz, ganz Schlimmes und dann denkt er, ich liebe den nicht mehr oder so. Aber ich glaube, wenn man es einfach andersrum framet und sagt, wir haben hier die Chance über wirklich wichtige, essentielle, also ich meine, was passiert finanziell mit unseren Kindern? Also was Essentielleres kann es ja gar nicht mehr geben, darüber zu sprechen und es ja als Chance zu sehen, dieses Thema mal strukturiert aufzuarbeiten. Da fühlen sich doch alle Parteien viel besser, als wenn man da 50 Jahre lang im Nebel rumstochert und gar nicht so richtig weiß, ja, wie ist es denn dann am Ende des Tages?
Und man lernt den anderen auch auf eine ganz andere Art und Weise plötzlich auch kennen. Also normalerweise dauern so Gespräche zum Ehevertrag sehr lange, aber dann kommen eben auch so Sachen, wie stellen wir uns unser Leben vor? Was ist denn, wenn wir ein Kind kriegen? Ja, wer passt primär darauf auf? Wer ist dafür zuständig? Jeder hat natürlich Eigeninteressen. Also wer, ne, geht dann zum Beispiel wie oft zum Sport? Also ganz alltägliche Fragen sind ja dann zu behandeln. Oder wie viel Geld haben wir dann zur Verfügung, wenn einer nicht mehr voll arbeiten kann? Wie gehen wir damit um? Welchen Anteil sparen wir zum Beispiel? Und wie? Ja, das ist also auch sehr beziehungsfördernd.
Absolut. Und es ist dann auch ein Teil der gemeinsamen Lebensvision und Lebensplanung, ne? Wie stellen wir uns das eigentlich vor in Zukunft? Und wie können wir das dann so, darum geht es ja eigentlich, ne? Wir haben eine gemeinsame Vision, mir ist das wichtig, dir ist das wichtig. Jetzt müssen wir das in Schriftstück packen, sodass Worst Case wir in 25 Jahren noch wissen, okay, das wollten wir so und so, das hat alles so Sinn gemacht, dass es dann nicht in so einen Rosenkrieg ausbricht. Genau.
Es hat also für Männer auch durchaus Charme. Also es gibt ja auch wirklich Männer, die ganz toll verdienen und ganz erfolgreich sind. Mhm. Die möchten natürlich auch nicht so eine Tussi heiraten, die jetzt irgendwie nur einen Ring an den Finger möchte und dann irgendwie jeden Monat für 20.000 shoppen möchte. Das gibt es auch. Und da haben die natürlich auch eine Chance zu sagen, ich muss jetzt nicht zahlen, bis ich tot umfalle, sondern wir machen das jetzt so. Und wenn es wieder erwarten mal nicht klappen sollte und wir uns scheiden lassen müssen, dann regeln wir A, B und C und da weiß doch jeder, woran er ist. Ist doch total liebenswürdig auch und muss ja auch dann keiner später Angst haben, ausgenommen zu werden, über den Tisch genommen zu werden. Also es geht ja in beide Richtungen auch.
Und ich finde es auch einfach sehr erwachsen, ehrlicherweise. Also so Vogelstrauß, Augen zu, Kopf in den Sand und wird schon alles gut gehen, ist irgendwie so ein bisschen vielleicht fast schon so ein bisschen kindliches Verhalten, ne? Oder zumindest ein bisschen naiv. Und vor allem bitter ist halt, wenn man eigentlich weiß, und das ist beim Finanzthema ja auch, ja, das ist eigentlich schon ein gutes Thema, sollen wir uns vielleicht mal, und sich dann aber nicht trauen. Ne? Da sind wir wieder beim Individuum, auch für sich selbst einzustehen, zu sagen, ich habe jetzt gelernt, spätestens in diesem Money Talk Ehevertrag müssen wir machen, dann auch Kudos zu haben und zu sagen, ey, hinsetzen, lass uns mal drüber sprechen. Und das kann man ja dann auch nett und empathisch formulieren, weil es ist ja auch ein gemeinsames Projekt. Dann es geht ja nicht darum, dass sich der eine über den anderen stellt, sondern vielleicht ist der Partner noch nicht auf die Idee gekommen. Ja, also da muss man auch keine Angst haben.
Und es geht ja auch darum, gemeinsame Risiken zu minimieren. Also man schließt ja auch eine Hausratversicherung ab, wenn man dann heiratet und irgendwie was auch immer man dann gemeinsam versichern möchte. Und das ist halt auch eine Art Absicherung, weil alles Mögliche passieren kann. Zum Beispiel kann man auch völlig ein ganz schlimm behindertes Kind bekommen gemeinsam. Ja, was ist dann? Oder wirklich, wenn einer irgendwie krank wird, das ist ja eine Sache, die wünscht sich keiner, aber die kann passieren. Oder jemand hat einen schlimmen Unfall. Oder was jetzt total der Trend ist, ja, Menschen haben ja auch Tiere. Also ich habe schon mehrere Verträge gemacht, da wurden Besuchsrechte für Hunde gemacht, weil das den Leuten halt so wichtig ist.
Ja, krass, wie tief das, also wie weit das dann geht, ne? Also finde ich super spannend, die Details, die du jetzt gerade, weil vielleicht ist das für viele auch so eine Blackbox, ja, Ehevertrag und Zugemengemeinschaft, weiß ich nicht. Aber klar, da kann man natürlich auch festhalten, was passiert eigentlich mit dem gemeinsamen Hund. Ja, Wahnsinn.
Ja, weil dann natürlich ist euch das wichtig, ja. Also jedem ist ja was anderes wichtig. Deswegen diese Nummer mit dem, hey, du bist das Individuum, sag, was du brauchst. Und das ist den Leuten einfach unfassbar wichtig. Und ein Umgangsrecht beim Gericht für einen Hund zu machen, ist einfach blöd und unbefriedigend. Dann ist doch viel schöner, wenn man da schon alles geregelt hat und dann gelassen in die Ehe eingeht. Ja, oder eben Immobilien, ja, Altersvorsorge ist ja auch eine Sache. Immobilien, ja, wie machen wir es, wem gehört's? Auch eine ganz schlimme Super-GAU-Sache bei Nicht-Verheirateten. Also heiraten ist ja manchmal spießig und nicht nötig und das möchte man nicht. Aber man kauft sich natürlich gerne ein gemeinsames Haus und das führt zu Horrorszenarien juristischer Art. Ja, also Mann und Frau.
Naja, was ist da so, was kann da passieren? Also wir sind jetzt im Szenario, man ist nicht verheiratet, aber hat ein Haus gemeinsam gekauft. Warum ist das keine gute Idee oder was kann da passieren?
Naja, man ist dann durch dieses Haus verbunden ohne die Vorteile einer Ehe und muss irgendwie zusehen, dass man da rauskommt. Sobald man nicht mehr mit dem zusammen sein möchte, was passiert dann? Du hast dein Geld in ein Haus gesteckt, was dir möglicherweise, also hoffentlich mindestens zur Hälfte gehört. Ja, aber wie geht das dann? Ja, man hat nicht einen Topf, einen finanziellen, sondern hier Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung. Also dann sollte man zum Beispiel über so einen Partnerschaftsvertrag regeln, wie machen wir diesen Kleinkram, wie lösen wir das auf? Oder irgendwie man trennt sich, kann ja auch passieren. Wer bleibt in dem Haus? Wer trägt den Kredit weiter? Ja, wird so eine Art Nutzungsentschädigung oder Miete gezahlt an den anderen? Viele Probleme.
Und das kann man dann auch festhalten, genau, in einem Partnerschaftsvertrag, hast du gerade gesagt. Okay, das heißt, es muss nicht immer ein Ehevertrag sein, sondern wenn es keine Ehe gibt, dann ist es ein Partnerschaftsvertrag, der das gleiche Ziel hat, den gleichen Nutzen.
Ja, weil sonst hat man wirklich furchtbar Streit. Ja, oder eben so der Klassiker, einer kriegt Geld von seinen Eltern geschenkt, das steckt man in das Haus des anderen. Ja, man baut dann für 40.000 das Bad um und macht es sich so richtig schön, ist ja auch eine super Sache. Nur was ist, wenn die 5 Jahre oder 10 Jahre später getrennt sind? Der eine hat seine 40.000 da versenkt und der andere sagt, oh, vielen Dank, das Haus gehört mir. Und nu? Ja, das ist blöd.
Wichtiger Punkt, ne? Finde ich super wichtigen Punkt gerade. Also auch für alle, wie du gesagt hast, die nicht heiraten wollen, was einfach noch nicht gemacht haben oder keine Ahnung, aber gemeinsame Vermögenswerte dann schaffen, da sollte dann auch ein Vertrag her. Partnerschaftsvertrag. So, das war Teil 1 des Money Talks. Wie gesagt, jeden ersten Mittwoch im Monat 19 Uhr. Schaut vorbei auf Instagram, YouTube oder Facebook. Stellt mir auch eure Fragen. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den restlichen Inhalten. Ganz viel Spaß dabei.